herzlich willkommen zu unserem SVN Changemakers Podcast. Mit einer ganz besonderen Folge, Energie oder eher gesagt batteriegeladenen Folge und mal wieder auf Deutsch, auch ein besonderer Moment. Denn in den vergangenen Tagen und Wochen ist so einiges passiert im deutschen Batteriemarkt. Und da der Batteriespeicher ein echter Changemaker für die Energiewende ist, habe ich heute mal einen Teil unseres Batterieteams eingeladen und die geballte Power sozusagen mitgebracht. Nicht nur eine Person, sondern gleich zwei. Herzlich willkommen, lieber Christoph und lieber Alex.
Hi Thea, schön mal wieder bei dir zu sein. Freut mich. Hallo Alex.
Hallo zusammen, freut mich auch.
Für diejenigen, die euch noch nicht kennen, Christoph Gadlow ist bei uns CEO und Co-Gründer, also von SVN, und Alex Schwabauer ist verantwortlich für Business Development und Sales Batterien bei SVN. Christoph, du warst ja sehr umtriebig in den letzten Tagen und Wochen. Eine Batterieveranstaltung jagte die nächste, vom Energiespeichergipfel Handelsblatt, wo du als Speaker eingeladen wurdest, bis hin zu einem gemeinsamen Talk mit dem Batteriehersteller Nala beim BVS Investor Summit, hin zur VEK-Jahrestagung, zwar mit Fokus Industrie, aber auch einige Batteriethemen waren da zugange. Würdest du einmal kurz zusammenfassen oder deine Eindrücke schildern, was sind so die größten Themen derzeit, die Batteriebranche so bewegen?
Ja, sehr gern. Ich glaube, wir haben bislang häufig gehört, so als Zusammenfassung sämtlicher Veranstaltungen, Flexibilität ist das neue Gold. Ich glaube, mit Blick auf die Batterien kann man sagen, Netzanschluss ist das neue Gold und vor allem Netzanschluss ohne Restriktionen ist das neue Gold. Und das war eigentlich überall die große Diskussion. Was machen die Projektentwickler? Wie viel Netzanschluss möglichst ohne Restriktionen gibt es überhaupt noch? Und wenn es Restriktionen dann, wenn Restriktionen kommen zum Netzanschluss, was hat das denn für Auswirkungen auf den kommerziellen Case der Batterien und vor allem auch, wie können wir als Vermarkter mit diesen Restriktionen umgehen, um die Auswirkungen natürlich so gering wie möglich zu halten. Ja, und das war eigentlich sowohl auf der Handelsblatt Energiespeicherkonferenz als dann auch beim BVES wirklich der Fokus klar rein nur auf die Batterien, und beim VIK ging es natürlich im Wesentlichen um Industrieflexibilität, aber auch da steht ja eine Novelle der Netzentgeltverordnung an, die für alle Assets gilt, also auch für die Batteriespeicher. Und die Industrie überlegt dann natürlich auch, was sich einfacher flexibilisieren lässt. Der industrielle Produktionsprozess oder vielleicht behind the meter mit einer Batterie ein Asset-Park, der dann auf einmal sich flexibel verhält. Ja, das vielleicht so als erster Einstieg.
Okay, wow, Christoph, sehr viele Themen, viele Gedanken. Wenn du dich jetzt auf einen Impuls oder eine Diskussion beschränken würdest, welche ist da besonders im Kopf geblieben?
Tatsächlich Restriktionen im Netzanschluss und die Auswirkungen dieser Restriktionen auf die Finanzierbarkeit der Projekte, auf den kommerziellen Case dieser Projekte und dann natürlich auch auf die Vermarktung. Ich glaube, wenn man an Restriktionen herumdenkt und herumdiskutiert, dann kommen wir eigentlich an allen Punkten vorbei, die eine Batterievermarktung irgendwie interessant und spannend machen.
Alex, würdest du den Blick von Christoph teilen oder hast du andere Erfahrungen oder welche Fragen stellen dir derzeit die Batteriebetreiber so am häufigsten im Gespräch?
Also ich würde erstmal zustimmen, Restriktionen sind ein super wichtiges Thema gerade. Es gibt fast keine freien Netzanschlüsse mehr, die ohne Restriktionen auskommen. Aber es gibt auch noch ein paar weitere Themen, finde ich. Worüber viel diskutiert wird, meiner Meinung nach, sind aktuell die Frage 2-Stunden- oder 4-Stunden-Systeme. Hat natürlich auch irgendwie mit den Restriktionen zu tun. Also wenn ich nicht so viel Leistung am Netzanschluss bekomme, macht es dann vielleicht Sinn, mehr Kapazität zu installieren. Anderes Thema, auch sehr wichtig meiner Meinung nach aktuell, grüne Co-Locations. Also die Co-Location von einem PV-Park mit einer Batterie ohne den Bezug von Graustrom aus dem Netz. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Kommt fast auch so ein bisschen aus der ähnlichen Ecke. Und zwar geringe Verfügbarkeit der Netzanschlüsse und auch wenig Bezugsleistung, die die Anlagen teilweise bekommen. Genau, hängt alles zusammen. Aber das sind noch weitere Punkte, die ich mit reinbringen würde auf jeden Fall.
Ihr beide habt auf jeden Fall ein bisschen regulatorische Rahmenbedingungen anklingen lassen. Wie nehmt ihr die Entwicklung da wahr? Gibt es Neuerungen, die den Ausbau von Batteriespeichern da vorantreiben oder hemmen, wie zum Beispiel das große Buzzword, was ich jetzt mehrmals vernommen habe, Restriktionen? Könnt ihr mich da so ein bisschen mitnehmen oder unsere Zuhörer?
Ja, super gerne. Ja, ein Thema, was auch sehr präsent war, insbesondere bei der BVES-Veranstaltung, war das Thema, wie überladen die Netzbetreiber aktuell sind mit Anschlussanfragen letztendlich. Es ist nicht unbedingt regulatorisch, aber die Frage ist, wie gehen die dann damit um? Also es sind mehrere hunderte, teilweise tausende Netzanschlüsse, die angefragt sind und die müssen abgearbeitet werden. Und da stellt sich die Frage, wie? Klar, regulatorisch muss man dann sich überlegen, wie können wir die Menge bearbeiten, aber wie können wir auch möglichst viele Anfragen eine Zusage geben? Und dann ein wichtiger Punkt dabei sind, glaube ich, ja, dynamische Netzanschlüsse. Also das heißt, Netzanschlüsse, die gewisse Restriktionen haben bezüglich, meistens ist es in die Einspeiserichtung, dass man sagt, ja, wir haben vielleicht ein mit PV-Strom ausgelastetes, vorgelagertes Netz. Und wie muss sich eine Batterie verhalten, die sich dort anschließt? Oft kommt man dann zum Schluss, okay, wir müssen schauen, dass vielleicht dynamisch die Batterie nachrangig betrieben wird. Das heißt, wenn viel PV-Strom im Netz ist, dass wir dann mit der Batterie nicht noch zusätzlich einspeisen, sondern uns dann zurückhalten müssen. Das ergänzt sich aber eigentlich ganz gut. Typischerweise würde eine Batterie auch selten einspeisen, wenn die Preise sehr gering sind, sondern in dem Fall eher aus dem Netz Strom beziehen. Das ist also eigentlich so ein sehr guter Beispielcase für einen Batteriespeicher, wie er auch netzentspannend oder netzentlastend wirken kann.
Ja, die Bundesnetzagentur hat ja sich zumindest in Düsseldorf auch sehr klar geäußert und gesagt, wir als Bundesnetzagentur wollen in diesen Prozess gar nicht großartig eingreifen, sondern die Übertragungsnetzbetreiber, genauso wie die Anschlussnetzbetreiber, haben eigentlich den Werkzeugkasten ja heute schon, von diesem Windhundverfahren abzuweichen bei der Vergabe von Netzanschlüssen und dürfen davon auch abweichen. Es muss nur diskriminierungsfrei und nach nachvollziehbaren Kriterien passieren. Und da gab es, glaube ich, auch eine durchaus emotionalere Diskussion rund um die Frage, ja, wann ist denn und wer kann das denn überhaupt bewerten, ob ein Projekt eine gewisse Erfolgsaussicht und eine gewisse Reife hat? Und ich muss ganz ehrlich sagen, persönlich bin ich da wirklich extrem zwiegespalten. Ich sehe die Notwendigkeit, dass wir diese Warteschlange irgendwie priorisieren. Ja, weil im Endeffekt geht sonst gar nicht vorwärts. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es eine völlig legitime Marktrolle ist, Flächen zu sichern und Netzanschlussanfragen zu stellen und diese Early-Stage-Projektentwicklung zu machen und die Projekte dann ganz bewusst auch an einen Late-Stage-Projektentwickler weiterzuverkaufen. Das hat für mich, um es mit den Worten von Leo Birnbaum zu sagen, auch nichts mit Glücksrittertum zu tun, sondern ich glaube, dass das tatsächlich eine ganz, ganz relevante Rolle und ein relevanter Teil der Wertschöpfungskette Projektentwicklung ist. Wenn man aber das vielleicht ein bisschen weiter denkt, dann sind ja heute in dieser Warteschlange beim Netzbetreiber nach Netzbezugsleistung nicht nur Batteriespeicher, sondern es gibt auch ganz viele Rechenzentren, die gerne zusätzliche Netzanschlusskapazität hätten oder überhaupt Netzanschlusskapazität hätten. Und die Industrie möchte auch noch dekarbonisieren und wird dabei eigentlich auch mehr Netzanschluss benötigen, als sie heute haben. Und für mich ist da tatsächlich ein wirklich offener Punkt noch die industriepolitische Komponente. Weil es kann ja eigentlich nicht sein, dass wir, nur weil wir nach dem Windhundverfahren alle agieren, jedes freie Megawatt Netzanschlusskapazität den Batteriespeichern zusprechen und dadurch aber eine Dekarbonisierung oder Elektrifizierung der Industrie verhindern. Zumindest mal auf Sicht, bis das Netz weiter ausgebaut ist. Und da glaube ich schon, dass wir noch, ohne den goldenen Schlüssel dafür gefunden zu haben, dass wir irgendeine Art von Allokationsmechanismus brauchen, dass wir eben nicht 100% der verfügbaren Netzkapazität jetzt im Windhundverfahren zufällig den Batteriespeichern zusprechen, sondern tatsächlich auch schauen, dass wir die Industrie, die wir in Deutschland halten wollen, auch in die Lage versetzen, zu elektrifizieren. Und das hat für mich eine ganz, ganz massive industriepolitische Komponente, die wir, glaube ich, nicht auf die Netzbetreiber abwälzen sollten, sondern da brauchen wir irgendwie, glaube ich, eine ordnende Hand.
Und wie genau würdest du dir diese ordnende Hand vorstellen? Also durch den Staat oder durch eine neu geschaffene Instanz?
Ich kann es dir offen gestanden wirklich nicht sagen. Den goldenen Schlüssel dafür, den habe ich noch nicht. Aber ich zitiere mal die Barbie Haller von der Bundesnetzagentur. Die hat in Düsseldorf ganz klar gesagt, wer soll denn zum Beispiel die Projektreife oder den Reifegrad von Batteriespeicherprojekten wirklich in der Tiefe und im Detail und im Einzelfall beurteilen und bewerten können. Und das sagte sie in Düsseldorf wörtlich, das ist sicherlich nicht der Beamte in Bonn bei der Bundesnetzagentur. Und fairerweise glaube ich auch nicht, dass das der Sachbearbeiter beim Netzbetreiber ist, der dann abwägt, was denn sinnvoller ist, ne? Dem Stahlwerk zusätzlichen Netzanschluss zu geben oder eben einen Batteriespeicher zu ermöglichen. Ich glaube, dass wir da, und wie gesagt, die Lösung habe ich noch nicht, dass wir da aber irgendeine Form von ordnendem Eingriff oder Quote oder Allokationslogik oder so brauchen.
Ja, da fand ich deinen Satz Warteschlange priorisieren oder Wörter sehr weise gewählt, dass wir da eben einen Mechanismus finden, der das Ganze in die richtige Bahn leitet, damit wir auch in den nächsten 10 Jahren sehr viele Batteriespeicher zu sehen haben in der Energiewende. Ich frage mich dann bei so einem krassen Boom an Netzanschlussanfragen und auch Batteriespeicherprojekten, ist das nicht irgendwann, also ist irgendwann der Markt gesättigt, ist jetzt erstmal so diese Early Stage und hast du da schon mal oder ihr beide so ein bisschen Erfahrung, wie es gerade da so abgeht auf gut Deutsch, Alex?
Ja, also du hast auf jeden Fall recht, klar. Es findet gerade ein sehr starker Ausbau an Batteriespeichern statt, wobei man auch sagen muss, dass viele Projekte verzögert sind und dass die Pipeline von mehreren Gigawatt jetzt in der Form noch nicht gefüllt wird in der Geschwindigkeit, wie man es vielleicht erwartet hätte vor 1-2 Jahren. Aber dem gegenüber stehen auch andere Faktoren, die Flexibilität oder Volatilität in den Märkten antreiben. Also einerseits, wie Christoph gerade schon gesagt hat, wir haben einen relativ geringen Ausbau der Industrieflexibilität. Da ist sehr viel Potenzial, was aktuell noch nicht genutzt wird. Und da ist der Ausbau einfach langsam, sodass man sagt, okay, der Demand für die Flexibilität ist immer noch da auf jeden Fall. Gleichzeitig auch Elektrifizierung wird erstmal steigen in den nächsten Jahren und gleichzeitig können die Autobatterien Stand jetzt und auch in absehbarer Zukunft auch noch nicht als flexibler Speicher genutzt werden, um das auszugleichen. Und wir haben natürlich immer noch, das ist glaube ich der treibende Faktor an der Stelle, einen sehr, sehr intensiven Ausbau an Erneuerbaren, also Wind und PV. Oder kommen insgesamt die Batterien nicht hinterher, wenn man sich die Ausbaugeschwindigkeiten aktuell ansieht. Genau, und das sehen auch andere, Prognosehäuser so, dass bis 2030 dort auf jeden Fall, wenn man jetzt die Zahlen von Aurora beispielsweise sich anschaut, ja, die Nachfrage an Flexibilität noch sehr hoch sein wird. Genau, ich sehe das so. Was meinst du, Christoph?
Ja, ich sehe das ähnlich. Also vielleicht, wenn man erstmal so ein bisschen auf Fakten guckt und sich die Entwicklung des Spreads anschaut in der Day-Ahead-Auktion, die teuerste gegen die niedrigste Stunde, dann ist dieser Spread seit 2021 um ungefähr 200% aufgegangen. Ja, das heißt, da ist eine ganze Menge passiert in den letzten 4-5 Jahren. Und selbst wenn ich mir 2024 auf 2025 anschaue, dann ist dieser Spread immer noch mal um 50% größer geworden. Und das stützt erstmal genau das, Alex, was du auch gerade gesagt hast. Wir haben durch den weiteren Aus- und Zubau der Erneuerbaren nach wie vor Situationen im Netz, wo wir viel zu viel Strom haben und einfach nicht wissen, wohin damit. Und gleichermaßen, vor allem die viel zitierte Hellbrise, und gleichermaßen gibt es dann auch die Dunkelflaute, wo es schlicht und ergreifend kaum erneuerbare Erzeugung gibt, zumindest mal nicht aus Wind und PV, und wo wir zurückfallen in ein mehr oder weniger fossil getriebenes System und dann entsprechend hohe Preise sehen. So, und die Quintessenz daraus ist die Entwicklung dieses Spreads zwischen der teuersten und günstigsten Stunde im Day-Ahead und dieser Preisunterschied, der geht auf. Von daher, Status quo sehe ich auch erstmal, dass wir nicht genug Flexibilität im System haben, sonst würde dieser Spread nicht weiter aufgehen. Gleichermaßen muss man aber auch nochmal schauen, wir sind ja keine Insel in Deutschland, ne, sondern wir sind ja Teil des europäischen Stromverbunds und auch in den Märkten voll integriert. Das heißt, es ist für die Preisbildung in Deutschland ja auch total relevant, was unsere Nachbarländer so tun. Und wenn ich da schaue, die großen Flächennachbarländer wie Polen oder wie Frankreich, die stehen heute faktisch erst am Beginn ihrer erneuerbaren Ausbauentwicklung. Und selbst wenn wir jetzt in Deutschland beschließen, dass wir keine PV-Anlage mehr ohne Batteriespeicher bauen, um diesen Spread und das Flexibilitätsproblem in Anführungszeichen nicht noch weiter zu vergrößern, sofern unsere Nachbarn Wind oder PV ausbauen, hat das natürlich auch eine Auswirkung auf uns und spiegelt sich in unseren Preisen wider. Und genauso wie wir uns heute auf planbare Erzeugungsleistung aus dem Ausland verlassen in den Dunkelflautenphasen, genauso können wir uns im Endeffekt auch mehr erneuerbare Volatilität importieren oder auch mit unserer Flexibilität dann entsprechend versuchen zu glätten. Das heißt, eigentlich ist das etwas, was wir europäisch denken müssen und nicht nur national. Mhm. Aber vor dem Hintergrund, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine etwas einseitig gefärbte Sicht eines Flexibilitätsvermarkters, mache ich mir um die Volatilität und den aufgehenden Spread die nächsten Jahre überhaupt keine Sorgen. Da, glaube ich, wird genug erneuerbare Erzeugung dazugebaut, dass wir auch genug Platz haben im System für ganz, ganz, ganz viel zusätzliche neu gebaute Flexibilität.
Großartiges Stichwort, Flexibilitätsvermarktung. Wir sind jetzt vom Batteriemarkt zum Strommarkt und wir haben ganz viele Preisspannen gehört, die dort in der Gegenwart und in der Zukunft sein werden und sind. Aber wie funktioniert das eigentlich mit der Batterievermarktung genau? Alex, willst du da vielleicht nochmal ein paar Worte zu erklären?
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, ein paar Worte, das wird nicht reichen. Und im letzten Detail können wir das, glaube ich, nicht erklären hier. Es geht nämlich darum, dass wir die Batterien typischerweise in 5 verschiedenen Märkten platzieren. Das heißt, wir machen gleichzeitig eine Regelenergievermarktung, sowohl als auch eine Spotmarktvermarktung des Stroms. Genau, dabei schauen wir eigentlich immer auf den Intraday. Das ist so unser Home-Turf, da kennen wir uns sehr, sehr gut aus und überlegen, welcher Markt kann eigentlich den Intraday aktuell schlagen. Dementsprechend entscheiden wir uns dann in der Allokation der Kapazitäten der Batterien. Das heißt, wenn wir sehen, okay, wir sehen Signale aus der Regelenergie, Primärregelleistung, Sekundärregelleistung, die uns Hinweise darauf geben, dass der Markt besser sein wird als der Intraday, dann allokieren wir in diese entsprechenden Märkte. Genauso kann das aber auch im Day-Ahead-Markt sein. Und dann machen wir das letztendlich so, dass wir so eine sequentielle Verteilung in die Märkte haben. Das heißt, wir schauen uns an, wann sind die Gate Closures, also bis wann werden Gebote angenommen für die entsprechenden Märkte. Es geht am Vortag los, also Regelenergie startet dort um 8 Uhr morgens und es geht dann weiter über die Spotmärkte, Day-Ahead und über den Auktionsmarkt um 12 Uhr oder 15 Uhr. Und dann ist aber auch die Möglichkeit, und da ist der Intraday und die Sekundärregelarbeit, werden dort letztendlich vermarktet. Es gibt die Möglichkeit, sehr, sehr kurzfristig zu handeln. Also zum Beispiel mit Intraday bis zu 5 Minuten vor der Stromerbringung können wir noch traden. Und insbesondere in diesem kurzfristigen Handel, da holen wir sehr viel Wert aus der Batterie raus. Wie gesagt, das ist ein relativ komplexes Thema mit auch verschiedenen Prognosemodellen, aber das vielleicht einmal in ein paar wenigen Sätzen zusammengefasst.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr technisch und kompliziert. Ich glaube, wir machen das für unsere Kunden relativ mit unseren Algorithmen auch sehr intelligent, damit das eben nicht so technisch und kompliziert ist. Aber Christoph, du wolltest auch noch wahrscheinlich ergänzend was zu unserer Cross-Market-Optimierung sagen.
Ja, ich glaube, es zeigt, also alles das, was Alex gesagt hat, ist völlig richtig. Und du hast ja auch gerade schon erkannt, es ist wahnsinnig kompliziert. Vor allem auch, weil es teilweise auch in Echtzeit passieren muss, ne? Dass ich mehrere Märkte gegeneinander bewerte und entscheide, in welchen Markt ich denn gehe. Und das ist etwas, wo wir wahnsinnig viel Ressourcen aufbauen und Intelligenz einsetzen. Gerade auch KI wahnsinnig stark in unsere Prozesse involviert ist, um genau diese Entscheidungsfindung und die Vermarktungsoptimierung zu unterstützen. Ich glaube, ganz grob gesagt, vor ein paar Jahren war es noch völlig ausreichend, einen Flexibilitätsmarkt wirklich zu können und den zu bespielen. Und das ist heute nicht mehr so. Ich glaube, heute muss man wirklich alle Flexibilitätsmärkte bespielen können und auch im Detail verstanden haben, um genau diese Allokationsentscheidung und die, wie hast du eben gesagt, die Cross-Market-Optimierung und Vermarktung wirklich euro-optimal machen zu können. Und ich glaube, da haben wir eine sehr, sehr steile Entwicklung genommen in den letzten ein, zwei Jahren. Wir haben ja als einziger unabhängiger Anbieter in Deutschland die Regelleistung wirklich selber in-house aufgebaut und sind jetzt eben in der Lage, obwohl der Continuous Intraday unser Home-Turf ist, wie Alex eben gesagt hat, nicht mehr nur die Trading-Seite zu bespielen, sondern wirklich auch mit allen Assets in die Regelleistung zu gehen und auch genau diese Wechselwirkung zwischen den Märkten mitzunehmen und da wirklich das meiste an Ertrag für unsere Kunden rauszuholen.
Und was bringt mir das jetzt für Vorteile, wenn ich jetzt alles aus einer Hand habe? Klingt auf jeden Fall fantastisch, wenn ich in verschiedenen Märkten agieren kann. Ertrag, großes Buzzword natürlich, aber was gibt es noch irgendwelche anderen Vorteile für einen Batteriespeicher?
Naja, also die Präqualifikation für die Regelleistung, die hängt ja an deinem Vermarkter und in der Kombination dann mit dem Asset. Also man kann jetzt nicht nur das Asset präqualifizieren, sondern muss im Endeffekt immer die Kombination präqualifizieren aus Asset und Vermarkter. So, und da wir die Vermarktung aus einer Hand anbieten, gibt es da an der Stelle tatsächlich einfach weniger Kommunikationsverluste, weniger Reibungsverluste, weniger Sollbruchstellen, sondern einen integrierten Prozess mit genau einem Ansprechpartner und eine dann auch integrierte Optimierung hinweg, über alle Märkte hinweg, ohne dass da mehrere Firmen irgendwie involviert wären. Gleichermaßen sollte, warum auch immer, irgendwann mal jemand in so einem Partnerschaftsmodell, das ja einige unserer Wettbewerber nutzen, sollte da mal irgendjemand, warum auch immer, auf die Idee kommen, den Regelleistungsvermarkter tauschen zu wollen, dann bedeutet das, dass man eine neue Präqualifikation machen muss. Und das bedeutet neue Fernwirktechnik und vor allem dann eben auch einen Zeitraum von ungefähr 3 Monaten für eine typische Präqualifikation, in dem das Asset leider nicht in den Regelleistungsmärkten teilnehmen kann. Und da glaube ich, dass oder bin ich fest davon überzeugt, dass eine integrierte Vermarktung aus einer Hand tatsächlich riesengroße Vorteile bietet.
Alex, teilst du die Meinung? Hast du noch andere USPs, die du noch hast?
Doch, ich würde dem erstmal voll zustimmen. Und ja, ich denke, wichtig dabei ist auch die Interessenskonflikte nochmal zu beachten. Typischerweise, wenn man 2 Vermarkter für die Wholesale-Vermarktung und die Regelenergievermarktung an Bord hat, dann sind die auch unterschiedlich incentiviert. Das heißt, man hat vielleicht in der Vermarktung eine bestimmte Allokation, die der Vermarkter gut findet, die vielleicht der Kunde nicht unbedingt gut findet. Ja, da gibt es halt eine Steuerung der Incentives, die nicht unbedingt immer in die gleiche Richtung geht. Das wäre auch ein Punkt, den man auf jeden Fall beachten soll. Das alles aus einer Hand zu machen, hat halt insbesondere den Vorteil, dass man ja die Kunden und die Vermarkterinteressen gut aligned hat.
Was ich auch noch ganz spannend fand im Gespräch mit einem anderen Kollegen, wir sind ja sehr stark in der Co-Location, Batterievermarktung, und da war mir gar nicht so bewusst, wir sind ja EEG-Direktvermarkter und das hat erhebliche Vorteile auch in der Vermarktung. Also wir können grüne Co-Location auch ohne Probleme flexibel vermarkten. Also wie funktioniert denn das genau?
Ja, die grüne Co-Location ist ein super spannendes Thema, was jetzt in den letzten Monaten nochmal sehr an Fahrt gewonnen hat. Bei der grünen Co-Location muss man beachten, dass der Speicher mit einer PV-Anlage behind the meter gekoppelt ist. Und das bedeutet auch typischerweise, dass der keinen Graustrom vom Netz beziehen kann, sondern dass die PV und der Speicher als eine Anlage zu sehen sind und der Speicher dafür genutzt wird, den PV-Strom zu veredeln, also von Niedrigpreis-Zeitscheiben in höherpreisige Zeitscheiben zu verschieben. ist ja bekannt, wir haben mittlerweile auch in Deutschland eine Duck Curve, bei denen wir typischerweise in den Mittagsstunden sehr niedrige, oft auch Negativpreisstunden haben. Und eine Standalone-PV-Anlage, die wird Schwierigkeiten haben, den Strom ja gut zu vermarkten. Dazu kann der Speicher sehr gut genutzt werden, um halt einfach diesen Strom in höherpreisige Stunden zu verschieben. Da gibt es verschiedene Ansätze. Wir kommen ja aus Flexibilitätsvermarktung und kommen eher so aus der Richtung der Batteriespeicher. Und unser Blick darauf ist auch immer, dass wir den Speicher dann möglichst flexibel einsetzen. Und das bedeutet auch hier in der grünen Co-Location, dass wir sehr stark im Intraday unterwegs sind. Also nicht einfach nur im Day Ahead die Stunden oder die Mengen verschieben, sondern insbesondere auch den Ladestand der Batterie nutzen, um sehr kurzfristig zu traden und auch einen relativ hohen Anteil an rein finanziellen Trades im Intraday umzusetzen in dieser Konstellation. Ich denke, das ist auch, was uns dann unterscheidet von anderen Vermarktern, die solche Systeme vermarkten, und zwar, dass wir halt sehr kurzfristig und sehr viel im Intraday kontinuierlichem Handel unterwegs sind, auch mit der grünen Co-Location.
Ich glaube, dass es auch nochmal wichtig ist zu betonen, dass wir die Euros des Gesamtsystems optimieren und nicht nur schauen, dass wir so viel wie möglich aus dem zusätzlichen oder neu gebauten Speicher herausholen, sondern es ist ja ein Zusammenspiel aus der Photovoltaikanlage meistens und dem Batteriespeicher. Und auch wenn das irgendwie total banal klingt, muss es das Ziel sein, die Euros des Gesamtsystems zu optimieren, und das ist die Marschroute und die Maßgabe, mit der wir an diese Problemstellung, an diese Optimierungsherausforderung rangehen.
Nochmal so ein bisschen einen Blick in die Zukunft gewandt. Christoph oder Alex oder insbesondere Christoph, mir kommt gerade in den Sinn, du hattest ja einen wunderbaren Talk mit Benjamin von Nala, über die Zukunft von Zink-Bromid-Batterien, wo ihr eben diskutiert habt, ob das jetzt vielleicht auch die Changemaker-Technologie für den Batteriemarkt ist. Vielleicht, wo wir am Anfangs bei Themen von BVS, VEK waren, vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen mitnehmen, was es da eben für Neuerungen zu berichten gab.
Ja, es gibt halt nicht nur die eine Batterietechnologie, ne? Auch wenn, wie soll ich sagen, der Großteil der Batterien heute auf Basis von Lithiumzellen gebaut wird, gibt es natürlich auch andere Technologien. Und die Zinkbromid-Technologie, die Nala in Deutschland vertreibt, ist ja der amerikanische Hersteller EOS, die funktioniert eben zum Beispiel komplett ohne Lithium, sondern es ist eigentlich ein Elektrolyt, das in diesen Batteriezellen schwimmt. Und das hat für die Vermarktung einige ganz massive Vorteile. Zum einen kann man den Speicherfüllstand bei diesem Batterietyp extrem präzise definieren. Auch das klingt irgendwie total trivial, aber jeder, der eine LFP-Batterie betreibt, wird feststellen, dass das Thema SOC-Bestimmung leider alles andere als einfach und eindeutig ist. Wir sehen da in der Praxis tatsächlich 10-15% teilweise Abweichung zwischen dem, wo der SOC eigentlich sein sollte und dem, wo er real ist. Also das ist eine Riesenschwachstelle der LFP-Technologie. Das stellt sich bei Zinkbromid so nicht. Und darüber hinaus altert diese Batterietechnologie kaum. Also der Hersteller garantiert eine Alterung in der Größenordnung von 3-3,5% in Summe über 25 Jahre. Das heißt, das ist eine Technologie, die auch von ihrer Lebensdauer eigentlich analog zu sehen ist zu PV-Paneelen. Ne, auch da gibt es ja sehr häufig 25 Jahre Garantien. Und alles, was irgendwie Lithium-basiert funktioniert, hat typischerweise einen Garantiehorizont so irgendwo zwischen 10 und 15 Jahren und ist dann aber so weit gealtert, dass eigentlich eine Ersatzinvestition fällig wird. Ja, und aus Vermarkter-Sicht, neben der reinen Alterung, gibt es bei der Zinkbromid-Technologie auch keine Restriktionen bezüglich der täglichen Zyklen, die man fahren darf. Das heißt, diese Batterie darf ich mal ganz platt gesagt, hemmungslos hoch und runter fahren und kann wirklich alles das aus dem Markt rausholen und mitnehmen, was irgendwie kommerziell attraktiv ist. und muss mich dementsprechend nicht künstlich einschränken aufgrund irgendwelcher Garantiebedingungen. Und das in Summe macht aus meiner Perspektive zumindest die Zinkbromid-Technologie super attraktiv.
Mit der Antwort komme ich auch schon zur letzten Frage, weil sie vielleicht auch die letzte Frage schon so ein wenig beantwortet. Ich bin gespannt, denn mich interessiert natürlich, wer oder was ist euer Changemaker, aber diesmal nicht für euch persönlich, sondern für die Batteriespeicherbranche. Also kann es die Zinkbromid-Technologie sein oder was hat nach eurer Meinung den größten Impact auf die Batteriespeicherentwicklung? Für mich kann ich nur beantworten mit der SVN-Batterievermarktung. Damit habe ich natürlich meinen Werbeblock getan, aber ich hoffe und bin überzeugt, dass ihr auch noch wunderbare Impulse dazu liefert. Alex.
Auf der Hardware-Seite würde ich auf jeden Fall Christoph zustimmen, dass wir mit den Zinkbromid-Speichern eine sehr, sehr spannende neue Technologie haben, wo wir jetzt auch super happy sind, dass wir den ersten Speicher unter Vertrag haben, der nächstes Jahr dann auch live geht. Ja, grundsätzlich für den Batteriespeichermarkt in Deutschland, denke ich, was ein Changemaker sein wird, sind Vermarktungsmethoden, die mit Restriktionen einfach sehr gut umgehen können oder gut umgehen können, um nochmal die Brücke zu schlagen auf das, womit wir in dem Podcast gestartet sind. Es gibt kaum noch Netzanschlüsse, die ohne Restriktionen auskommen. Und auch eine Co-Location ist letztendlich ein System, was mit Restriktionen umgehen muss. Und da wird es auf intelligente Vermarktungsmethoden ankommen, die solche komplexen Systeme auch gut und gewinnbringend an die Märkte bringen können.
Vielleicht ein bisschen rausgezoomt. Ich glaube, dass die Bundesnetzagentur ein ganz großer Changemaker sein kann bei den Batteriespeichern. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, das vermag ich momentan noch nicht zu sagen. Aber tatsächlich wird, glaube ich, abhängig von dem, was aus der Agnes herauskommt, also aus der Novelle der Netzentgelte, wird entweder der Batteriespeicherboom weitergehen oder einschlafen oder irgendwas dazwischen. Und ich glaube, dass ja die Regulierung an der Stelle den Begriff des Changemakers tatsächlich verdient.
Herzlichen Dank für eure beider Impulse. Es war wirklich ein bisschen wie aus dem Nähkästchen plaudern oder aus dem Batteriekästchen plaudern und Eindrücke zu sammeln, was in letzter Zeit passiert ist. Herzlichen Dank für eure Zeit.
Danke, Christoph. Danke, Thea.
Vielen Dank euch beiden, hat Spaß gemacht. Ja, und bis zum nächsten gemeinsamen Podcast.
Und ich hoffe auch Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es hat Ihnen gefallen und schalten Sie doch gerne zur nächsten Folge wieder ein.